gibt so einen alten Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und man merkt es bei den Kindern, bei den Kleinen, wenn die hinfallen oder irgendwas ist, solange die Mama oder der Papa nicht in der Nähe ist, ist gar nichts. Aber in dem Moment, wo so ein kleines Kind, wir beobachten das öfter am Spielplatz, Papa oder Mama sieht, geht das Geheule los. Geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid. Aber wie ist es andersrum? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich denke, es ist ja auch wenig sinnvoll und auch sehr eigenartig, wenn man so alleine für sich feiert. Mein Großvater, er hieß Gottfried, der hatte die Angewohnheit, abends noch ein Glas Wein zu trinken oder auch mehrere Gläser Wein, je nachdem. Und wenn keiner mit ihm mittrank, dann erhob er sein Glas und sagte, Prost Friedel, Friedel ist die Kurzform für Gottfried bei uns, Prost Friedel, mit dir trinke ich am liebsten. Feierst du mit dir auch am liebsten? Oder doch vielleicht lieber mit anderen? Wenn man sich gemeinsam freuen kann über etwas, was gelungen ist, oder etwas Schönes, das man teilen möchte. Und Anteil geben und auch Anteil nehmen gehört eben zu unserem Menschsein dazu. Und so ein Erntedankfest, das wir heute feiern, ist ja nicht nur ein Danke an unseren Vater im Himmel für seine Versorgung. Wir vergessen es ja auch so ganz schnell, ne? Also die Milch kommt ja nicht von der Kuh, sondern vom Milchhof. Und die schönen Sachen, die wir einkaufen, kommen aus dem Supermarkt. Und die wenigsten von uns haben das noch so richtig mitgekriegt, sehen, gießen, ernten, diese ganze Arbeit. Und in früheren Zeiten hat man das eben dann auch gefeiert. Es war ein richtiges Erntedankfest mit Musik und Tanz und gutem Essen. Und alle kamen zusammen im Dorf und haben sich einfach gefreut, dass die Ernte gemeinsam eingebracht worden ist und dass sie in gleicher Weise versorgt worden ist. Ja? Dieser Aspekt ist uns verloren gegangen in der Stadt, in unserer Gesellschaft heute. Und viele andere Aspekte der Gemeinschaft ja auch, leider. Aber so ein Glaubensleben, auch unser Glaubensleben, hat einen Gemeinschaftsaspekt. Gott ruft uns in eine Lebensgemeinschaft mit ihm hinein. Und in so manchem theologischen Buch kann man lesen, ja, dass Gott drei Personen ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist zeigt eigentlich schon, wie wichtig für Gott die Gemeinschaft ist. Auch von uns mit ihm. Und wahrscheinlich der intensivste Ausdruck dieser Gemeinschaft, der innigste Ausdruck, ist die Abendmahlsfeier. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb und die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht hat, das feiern wir gemeinsam auch im Abendmahl. Aber feiern wir es wirklich gemeinsam? Ich meine, wenn ich jetzt so unsere Abendmahlsfeiern anschaue, gut, das ist so ein bisschen Corona geschuldet, aber auch von unserer Tradition her. Jeder sitzt an seinem Platz, hat sein kleines Fläschchen, sein Stückchen Brot und feiert mit Gott für sich allein. Dann kann ich es auch gleich zu Hause machen, ne? Ohne die anderen. Aber so ist Abendmahl nicht gedacht. Die Abendmahlsfeier ist eine gemeinsame Feier. Wir feiern, dass wir gemeinsam die Erfahrung der Erlösung und Vergebung gemacht haben. Wir freuen uns miteinander, auch mit dem, der neben mir sitzt oder hinter mir oder vor mir sitzt. Oder freust du dich etwa nicht, dass ein anderer auch die Erlösung und die Vergebung erlebt hat? Und so ist das Abendmahl neben in vielen anderen Aspekten, die wir ja so jetzt so peu à peu beleuchten, auch ein Gemeinschaftsmahl. Denn Jesus Christus ermöglicht ja mit seinem Sterben und Auferstehen nicht nur die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch die Gemeinschaft untereinander. Und auch das darf und soll in der Abendmahlsfeier zum Ausdruck kommen. Ich bin vor längerer Zeit schon mal über eine sehr faszinierende, bewegende Geschichte gestoßen. Es ist so das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Gemeinde in Norwegen feiert jeden Sonntag ihren Gottesdienst. Und manche können sich vielleicht noch erinnern, Norwegen war von den Deutschen besetzt im Zweiten Weltkrieg. Und so kamen auch gläubige deutsche Soldaten zu diesem Gottesdienst. Und obwohl dieses Verhältnis von Norwegern und Deutschen ja so gar nicht gut ist, also vielleicht wirklich ein wenig vergleichbar heute mit dem Verhältnis zwischen Ukrainern und Russen, ne? Trotzdem dürfen sie zum Gottesdienst kommen und man lädt die Soldaten auch zum Mittagessen ein, nachher, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war offiziell. Aber am Abendmahl durften sie nicht teilnehmen. Sie sind ja zwar Brüder, ja, aber halt eben auch Feinde. Und so, wenn die Abendmahlsfeier im Gottesdienst war, mussten sie immer rausgehen und warteten bis zum Ende des Gottesdienstes draußen vor der Kirchentür. Und da geschah an einem Abendmahlsgottesdienst etwas ganz Merkwürdiges. Der Pastor liest die Einsetzungsworte und leitet zum Abendmahl ein, wie wir es gewohnt sind. Und auf einmal steht einer der Gemeindeältesten auf und unterbricht den Pastor und sagt: Lieber Bruder, ich kann nicht am Abendmahl teilnehmen, weil ich den Eindruck habe, dass Jesus nicht hier ist. Ich hatte ein Bild vor Augen, dass Jesus nicht hier bei uns ist, sondern draußen bei den deutschen Soldaten. Wir wollen sie doch reinholen, damit Jesus auch wieder bei uns ist. Der Älteste hatte diese Sätze kaum zu Ende gesprochen, ist übrigens eine wahre Geschichte, ne? Als ein anderes Gemeindemitglied aufsteht und sagt: Ja, es ist wahr. Ich habe ein ähnliches Bild vor Augen. Jesus sitzt zu Hause bei meiner Frau. Sie weint, weil wir uns beide nicht mehr vertragen. Wartet noch ein bisschen mit dem Abendmahl. Ich gehe schnell nach Hause und hole meine Frau hierher. Dann ist Jesus wieder bei uns. Die Gemeinde wartet. Die Soldaten sitzen längst wieder im Gottesdienstraum. Der Mann kommt mit seiner Frau zurück. Und dann geschieht etwas, was die Gemeinde noch nie erlebt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in Gottesdiensten auch nur äußerst selten ein, zwei, drei Mal erlebt. Dass Menschen aufstehen, ihre Sünde bekennen, um Vergebung bitten und einen neuen Anfang mit Jesus machen und dann das Abendmahl nehmen. So geschieht es dort in der Gemeinde. Menschen, die lange im Streit miteinander gelebt haben, versöhnen sich. Und so ein Abendmahl hat die Gemeinde noch nie gefeiert. Aber alle haben gespürt, Jesus ist da. Ich möchte euch einfach einladen. Wir werden zwischen Predigt und Abendmahl zwei Lieder singen, eine kurze Lobpreiszeit haben. Wenn du irgendetwas hast gegen jemanden hier in der Gemeinde, dann geht während der Zeit raus und versöhnt euch. Ich meine das wirklich ernst. Das ist eines der wichtigsten Dinge in meinen Augen, um das Abendmahl auch so zu feiern, dass wir Jesus in uns aufnehmen können. In 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17, ich lese sie hier, oder hier stehen sie nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, schreibt Paulus noch einmal was zum Abendmahl, nicht nur in Kapitel 11, die Einsetzungsworte, die uns so vertraut sind. Er schreibt: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, hier steht er, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und das Brot, das wir brechen, hier liegt eins, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christus? Und dann deutet Paulus das Kreuzesgeschehen auf uns als Gemeinde. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Das Schlüsselwort in den ganzen Kapiteln 10 und 11, wo Paulus über die Abendmahlsfeier schreibt in Korinth, ist Gemeinschaft. Dieses Miteinander in der Gemeinde. Und Gott möchte in erster Linie eine lebendige Gemeinschaft mit uns. Mit dir, mit mir, aber auch untereinander. Es darf ruhig ein bisschen lebendig sein. Ne? Und wenn wir ein Lied singen, dass wir für Jesus tanzen wollen, dann ist das zwar sehr ungewöhnlich in unserer Gemeinde, das weiß ich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so der ein oder andere schon so ein bisschen, zumindest ganz leise, dass die anderen es nicht mitgekriegt haben, so oder innerlich so Bewegungen machen, ne? Weil es einfach lebendig ist. Und der Glaube an Jesus uns lebendig macht. Gemeinschaft, Koinonia auf Griechisch, heißt immer Anteil geben und Anteil nehmen. Gemeinschaft ist immer was Bilaterales, würden wir modern heute sagen. Ich gebe was von mir preis und ich höre und nehme auch wahr, was der andere preisgibt. Und wenn wir es geistlich sehen, dann nehmen wir Anteil am Segen Gottes, der vom Tod Jesu und seiner Auferstehung ausgeht. Wir nehmen Anteil, wir nehmen das gerne in unser Leben auf. Aber welchen Anteil geben wir Gott zurück? Und welchen Anteil geben wir einander? Lasst mich das ein wenig ausführen. Teilhaben am Segen Gottes durch den Opfertod Jesu. Was bedeutet das? Die Gemeinde in Korinth hat es offenbar nicht wirklich verstanden, welche Bedeutung das Abendmahl hat. Und deshalb erwähnt Paulus zwei entscheidende Hindernisse für, ja, wir sagen immer, wer ist würdig, das Abendmahl zu nehmen oder wann ist eine Abendmahlsfeier richtig oder geistlich oder wie auch immer. Paulus nennt tatsächlich Hindernisse. Das eine ist, dass er sagt, wie könnt ihr am Abendmahl teilnehmen und gleichzeitig im Tempel Götzenopfermahlzeiten einnehmen. Dazu muss man wissen, dass es damals fast Fleisch fast nur gab, nachdem es geopfert worden ist. Man konnte nicht zum Fleischer gehen oder zum Supermarkt und einfach Fleisch einkaufen. Nein, man musste zum Tempel gehen. Dort gab es Fleisch. Aber dieses Fleisch war vorher irgendwelchen Götzen geopfert. Paulus sagt, eigentlich macht euch das nichts aus, weil Gott ist stärker als die Götzen. Und wenn ihr von dem Fleisch esst, das ist geistlich gesehen nicht unbedingt ein Problem oder muss kein Problem sein. Aber das gemeinsame Essen im Tempel, darum geht es ihm. Es geht ihm nicht um Fleisch und auch nicht um das Fleisch, was den Götzen geweiht wurde, sondern es geht ihm um die Gemeinschaft im Tempel. Was sind meine, was sind deine geistlichen Prioritäten? Die Gemeinschaft hier in der Gemeinde oder die Gemeinschaft irgendwo? Das ist die eine Grenze, die Paulus zieht. Und die andere Grenze ist die mangelnde Rücksichtnahme aufeinander bei den Mahlzeiten. Damals wurde in Korinth und auch wie in vielen ersten frühen Gemeinden das Abendmahl immer in Verbindung mit einem gemeinsamen Essen gefeiert. Nur wir haben es dann irgendwann einmal gelöst davon und haben es als eigene Feier in den Gottesdienst hineingesetzt. Aber eigentlich haben die ersten Christen es so gemacht wie Jesus. Man hat gemeinsam gegessen. Auch das Passafest ist ja eigentlich zunächst einmal ein gemeinsames Essen. Und dort nimmt Jesus dann eben Brot und Kelch und setzt das Abendmahl ein. Ja, und jetzt passiert es in Korinth, das war immer abends, weil die Leute ja tagsüber gearbeitet haben, 7 Tage die Woche übrigens. Und abends kamen sie dann, haben gemeinsam gegessen, Gottesdienst gefeiert mit Abendmahl. So, aber es gab natürlich Leute, die kamen früher. Das waren die, die reicher waren, die vielleicht nicht so lange arbeiten mussten oder vielleicht auch gar nicht arbeiten mussten, weil sie Sklaven und Bedienstete hatten. Und die, die halt schwerer und länger arbeiten mussten, die kamen halt später. Und man hat nicht aufeinander gewartet. Ja, man hat nicht Rücksicht genommen aufeinander. Und die, die zuerst kamen, haben, naja, wie Menschen halt so sind, sich gleich die besten Stücke des Essens genommen und weggegessen. Und für die, die später kamen, blieb dann wenig und oder nichts oder ja, halt die nicht die guten Sachen über, ne? Zum Glück sind Geschmäcker ja auch ein bisschen verschieden, aber trotzdem dieses Nicht-Aufeinander-Warten, dieses Nicht-Rücksicht-Nehmen aufeinander ist ein Hindernis bei der Abendmahlsfeier. Wie gehen wir miteinander um? Überleg einmal, wie gehst du mit den Menschen in der Gemeinde um, mit deinen Glaubensgeschwistern hier? Ja? Natürlich verletzen wir einander. Manchmal unbewusst, aber manchmal einfach auch aus Gedankenlosigkeit. Durch die Teilnahme am Abendmahl verkünden wir doch der sichtbaren und unsichtbaren Welt, das haben wir ja auch schon in einem der letzten Sonntage gehört, dass wir aus der Vergebung Jesu heraus leben. Aber stimmt das mit deinem Leben überein? Lebst du aus der Vergebung heraus? Stimmt das mit dem Umgang untereinander überein? Bist du bereit, anderen zu vergeben, vorbehaltlos? Oder wartest du erst, ja, der muss erst das und das tun, dann kann ich ihm vergeben? Im Abendmahl teilt Jesus nicht nur aus, sondern er teilt sich aus. Wir empfangen ihn. Auch wenn wir nicht wie in den großen Kirchen sagen, das verwandelt sich hier, Saft wird zu Blut und Brot wird zu Fleisch, das sagen wir ja nicht. Wir sagen auch nicht, dass Blut Jesu und Fleisch Jesu irgendwie da so mitten unten drunter ist, so wie so ein Gemisch, sondern wir sagen schon, es ist Brot und es ist Traubensaft oder Wein, je nachdem. Trotzdem, vom Symbol her, ist es das Gleiche. Wenn wir aus dem Kelch trinken, wenn wir von dem Brot essen, empfangen wir Jesus in unser Leben hinein. Und es gibt eigentlich kein intensiveres Symbol dafür, als wenn ich etwas in mich hineinnehme. Kein anderes Gemeindeereignis zeigt uns so intensiv und so sichtbar, was Jesus getan hat, so spürbar. Er kommt uns ganz nahe. Er kommt nicht nur uns nahe, er kommt in uns hinein. Ja? Und wir dürfen jeder persönlich daran Anteil haben. Und wir haben auch Teil an der Gemeinschaft der Geschwister. Wer zum Haupt Jesus Christus gehört, gehört auch zum Leib, zur Gemeinde. Es gibt nach dem Neuen Testament kein Gläubigsein, keine Jüngerschaft, keine Nachfolge Jesu ohne eine Gemeinde und ohne verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich weiß, es gibt so Solo-Christen, die gibt es nach wie vor und die wird es auch immer geben, aber so hat sich Gott es nicht gedacht. Und manches vermisst man dann einfach auch, wenn man so für sich allein bleibt. Und deshalb, und das finde ich so spannend, das habe ich auch gelernt mit anderen Gemeinden, im Kontakt mit ihnen, dass es Gemeinden gibt auf dieser Welt, die sagen, nur der gehört zur Gemeinde, der auch am Abendmahl teilnimmt oder teilnehmen darf, je nachdem, wie krass diese Gemeinde drauf ist. Ja. Also manche Gemeinden verknüpfen die Zugehörigkeit nicht, wie wir als Baptisten das tun, mit der Taufe, sondern mit der Teilnahme am Abendmahl. Und da ist was dran. Das ist nicht verkehrt. Ja? Auch wenn wir das so nicht handhaben, aber der Grundgedanke dabei ist schon interessant. Weil Paulus eben dieses Bild von dem einen Brotleib hier bringt und es macht es auch deutlich. Wie ein Brot aus unterschiedlichsten Körnern und wenn, nehmen wir an, es ist ein Mehrkornbrot, schon aus verschiedenen Sorten von Getreidekörnern zusammengesetzt ist und gemacht ist, so sind wir doch auch so grundverschieden und kommen aus verschiedenen Gegenden, aus verschiedenen Familien, haben ganz unterschiedlichen Hintergrund, Biografie ist komplett anders, wir haben auch unterschiedliche Gemeindehintergründe, wenn wir hierher gezogen sind. Wir sind wie diese vielen verschiedenen Getreidekörner, die in einem Brot verbacken werden. Die Grenze dieses Bildes ist natürlich die, dass wir unsere Verschiedenheit beibehalten. Ja? Also wir werden nicht alle ein Einheitsbrei in der Gemeinde. Ich will das auch gar nicht, dass es so ist. Ich bin froh, wenn wir so unterschiedlich sind. Aber trotzdem, es entsteht aus vielen Getreidekörnern ein Brot. Ein gutes, ein sehr gutes Brot. Und die Liebe und die Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde wird ja im Neuen Testament auch zum entscheidenden Merkmal für meine Liebe zu Gott. Es ist gar nicht so sehr die Frage, wie viele Gebote halte ich, wie viele Vorschriften halte ich, sondern Jesus selber führt alle diese Gesetze und Vorschriften in eins zusammen. Wir sollen Gott lieben mit all unseren Ressourcen und den anderen wie uns selbst. Es ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie geben wir einander Anteil von unserem Leben? Wie leben wir Vergebung und Versöhnung? Und ich möchte euch einladen, es steht auch auf den Impulsblättern, die draußen sind oder die man sich downloaden kann, lest mal den ersten Johannesbrief. Johannes macht es dort deutlich. Nur eine kurze Zusammenfassung von dem. Ne? Johannes schreibt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich darin, dass wir seine Gebote befolgen. 1. Johannes 2, Vers 3. Ja, wer Gott kennt, folgt ihm nach und hält seine Gebote. Auch das sagt Jesus ganz klar. Aber wer behauptet, im Licht zu leben, also Gott zu lieben, mit Gott unterwegs zu sein, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Das ist das große Aber beim Gebote halten. Es geht weiter. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Das ist das große Vorbild. Unser Leben geben für andere. Auf eigene Interessen und Vorlieben teilweise zu verzichten, um der anderen willen, um eines anderen Menschen willen. Und Johannes fährt fort, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. 1. Johannes 3, 16 und 18 dann. Lest mal den ersten Johannesbrief zur Gänze, er ist ja nicht lang, hat ja nur ein paar Kapitel. Und schaut mal, was Johannes hier über die Liebe untereinander schreibt, über die Beziehung untereinander, über die Beziehung zu Gott schreibt. Das ist sehr, sehr aktuell und sehr, sehr konkret. Denn wenn ich Gott liebe, dann kann ich zwar sagen, ich liebe meine Geschwister. Und es gibt natürlich immer in der Gemeinde welche, mit denen ich nicht zurechtkomme. Ist auch okay. Aber wie drückt sich das aus, ganz praktisch? Bleiben wir nicht in der Theorie stehen. Paulus verknüpft diesen Gemeinschaftsaspekt mit der Würdigkeit und der Richtigkeit des Abendmahls. Wie gesagt, sonst könnte ich auch allein mit meinem Herrn feiern. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Wenn die Abendmahlsfeier nicht die Einheit der Gemeinde widerspiegelt, ist das kein richtiges Abendmahl. Wenn Gemeinde zerstritten ist, sollte sie kein Abendmahl feiern. Ich habe das einmal auch so gemacht. Ich habe einmal knallhart, weil es Ärger in einer Gemeinde gegeben hat, und zwar richtigen Ärger, nicht nur zwischen einzelnen Leuten, sondern in der ganzen Gemeinde, habe ich gesagt, heute feiern wir kein Abendmahl. Da haben sie zwar groß geguckt, ich habe sie noch erklärt, aber ich hätte keine Freiheit gehabt. Es wäre eine Farce gewesen. Und wenn ich im Frieden mit seinen Geschwistern in der Gemeinde lebt, ist es nicht würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Also bitte, wenn du im Unfrieden mit jemandem lebst, der jetzt heute hier ist, dann geht während der Lobpreiszeit hinaus und sprecht miteinander und betet miteinander und sucht Vergebung. Durch unwürdiges Verhalten, schreibt Paulus, zum Beispiel Parteiungen oder auch Abwertung anderer oder auch durch Gleichgültigkeit wird Christus entehrt. Das schreibt er ganz eindeutig. Im Abendmahl, und ich komme jetzt zum Schluss, im Abendmahl gestaltet Jesus die Gemeinde zu einer Einheit. Alle essen von einem Brot, alle trinken aus einem Kelch, auch wenn wir das heute nicht tun, weil uns Corona eine andere Tradition sozusagen aufoktroyiert hat und eingebläut hat. Aber zumindest könnt ihr sehen, ein Kelch, ein Brot. Gedanklich versucht das einfach ein bisschen zu übernehmen. So schlau sind wir ja alle. Und deshalb waren eben die ersten Abendmahlsfeiern auch verknüpft mit dem gemeinsamen Essen, weil das die höchste Form damals der Gemeinschaft war. Es geht beim Abendmahl sicherlich zum einen daran, dass wir uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Aber es geht beim Abendmahl auch darum, dass wir uns daran erinnern und bedenken, warum er es getan hat. Und nicht nur, dass er es getan hat. Er hat es getan, um Gemeinschaft zu stiften. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Und so werden wir ganz viele unterschiedliche Menschen durch seine Liebe, die am Kreuz von Golgatha sichtbar geworden ist, zu einem Leib zusammengefügt. Dort ist das entstanden, was wir heute leben oder versuchen zu leben. Mehr oder weniger gut gelingt uns das. Aber wir dürfen uns am Abendmahl immer wieder an diese Liebe Gottes erinnern und sie in uns aufnehmen und daran denken, nein, nicht nur daran denken, sondern auch Gott fragen, wie können wir diese Liebe von ihm zu uns umsetzen in die Liebe zueinander. Und das gemeinsam feiern, dankbar, so wie wir Erntedank feiern. Ja, auch der Segen Gottes ist etwas, was von Gott kommt. Vergebung, Versöhnung ist etwas, was von Gott kommt. Genauso wie Brot und Gemüse und Kräuter und Obst und was immer auch Gott in seiner Schöpfung hat wachsen lassen. Ein Brot ist es, schreibt Paulus. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilnehmen. Amen.